Jules Verne. Die große Weihnachtskälte. Aus Reisen und Abenteuer des Kapitän Hatteras. Das war ein Moment zum Verzweifeln. Sterben. Vor Kälte zu sterben, der Gedanke trat schauerlich vor die Seele. Das letzte Stück Kohle brannte mit unheimlichem Knistern. Bereits drohte, das Feuer auszugehen, und die Temperatur des Saales fiel merklich. Aber Johnson holte nun einige Stücke des neuen Brennmaterials, das ihm die Seetiere geliefert hatten, und füllte damit den Ofen. Er fügte Werg zu dem gefrorenen Öl und bekam bald hinreichende Wärme. Der Geruch dieses Fettes war zwar unausstehlich, aber wie konnte man ihn loswerden? Man musste sich daran ergeben. Johnson gab selbst zu, dass sein Hilfsmittel etwas zu wünschen übrig lasse und in den Bürgerhäusern Liverpools gar nicht anwendbar wäre. Und doch, fügte er bei, führt dieser widerliche Geruch vielleicht noch anderes Gute herbei. Und was denn? Fragte der Zimmermann. Ohne Zweifel wird er die Bären dieser Küste herbeilocken, denn sie sind auf diese Dünste erpicht. Gut, entgegnete Bell, und muss man denn Bären haben? Freund Bell, erwiderte Johnson, auf die Robben dürfen wir nicht mehr rechnen, sie sind für lange Zeit verschwunden. Wenn die Bären nicht ihrerseits zu dem Brennstoff ihren Beitrag liefern, weiß ich nicht, was aus uns werden soll. Du hast recht, Johnson. Unser Schicksal ist noch lange nicht gesichert. Diese Lage ist zum Erschrecken. Und wenn diese Gattung Brennmaterial uns abgeht, sehe ich kein Mittel weiter. Es gäbe noch eins.
Noch eins? Erwiderte Bell.
Ja, Bell, wenn es zum Verzweifeln ist. Aber nie wird der Kapitän. Und doch, er muss vielleicht darauf kommen.
Der alte Johnson schüttelte traurig den Kopf und verfiel in stille Gedanken, woraus Bell ihn nicht reißen wollte. Er wusste, dass diese so mühsam erworbenen Stücke Fett trotz strengster Sparsamkeit nicht für 8 Tage reichen würden. Der Rüstmeister hatte sich nicht geirrt. Die stinkenden Dünste zogen einige Bären herbei, die noch gesunden Männer machten Jagd auf sie, aber diese Tiere sind mit einer merkwürdigen Schnelligkeit begabt und mit einem Scharfsinn, woran alle Listen scheitern. Man konnte ihnen nicht mehr nahe kommen, und die geschicktesten Kugeln konnten sie nicht erreichen. Die Mannschaft der Brigg war ernstlich in Gefahr, vor Kälte zu sterben. Es war unmöglich, 48 Stunden bei einer solchen Temperatur auszuhalten. Jeder sah mit Schrecken den Zeitpunkt herankommen, da man mit dem letzten Stück Fett zu Ende sein werde. Das war nun am 20. Dezember um 3 Uhr nachmittags der Fall. Das Feuer erlosch. Die Matrosen um den Ofen herum sahen sich starr an. Hatteras rührte sich nicht in seiner Ecke. Der Doktor ging, wie gewöhnlich, lebhaft hin und her. Er wusste nicht mehr, worauf er sinnen sollte. Die Temperatur fiel im Saal plötzlich auf 22 Grad Celsius unter Null. Aber wusste der Doktor nicht mehr, was anzufangen, so wussten es andere. Shandon, kalt und entschlossen, Penn mit zornigem Blick und einige ihrer Kameraden, die sich noch fortschleppen konnten, traten zu Hatteras.
»Kapitän«, sagte Shandon. Hatteras in tiefe Gedanken verloren, hörte ihn nicht. »Kapitän«, wiederholte Shandon und rührte ihn mit der Hand an.
Hatteras richtete sich auf.
»Mein Herr«, sagte er, »Kapitän, wir haben kein Feuer mehr.« »Nun«, erwiderte Hatteras. »Ist Ihre Absicht, dass wir vor Kälte umkommen?« fuhr Shandon ironisch fort. »So setzen Sie uns gefälligst davon in Kenntnis.«
»Meine Absicht«, erwiderte Hatteras, »geht dahin, dass jeder seine Schuldigkeit tue bis ans Ende.«
»Es gibt etwas, was noch über die Schuldigkeit geht, Kapitän, nämlich das Recht der Selbsterhaltung. Ich wiederhole Ihnen, dass wir kein Feuer mehr haben, und wenn das so fortgeht, ist in 2 Tagen keiner von uns mehr am Leben.«
»Ich habe kein Holz«, erwiderte Hatteras dumpf.
»Ei nun,
rief Penn mit Nachdruck. »Wenn man kein Holz mehr hat, holt man sich's, wo man es findet.«
Hatteras erblasste vor Zorn. »Wo meint ihr?« sagte er.
»An Bord«, erwiderte unverschämt der Matrose.
»An Bord«, wiederholte der Kapitän mit geballter Faust und funkelnden Augen.
»Allerdings«, erwiderte Penn, »wenn das Schiff nicht mehr taugt, seine Mannschaft zu tragen, verbrennt man's.«
Als Penn diesen Satz anfing, ergriff Hatteras ein Beil und schwang es Penn über den Kopf.
»Elender«, rief er.
Der Doktor stürzte dazwischen und drängte Penn zurück. Das Beil fiel zu Boden. Johnson, Bell, Simpson umgaben ihn und schienen zu seinem Beistand entschlossen. Aber kläglich jammernde Stimmen hörte man von den Krankenlagern.
»Feuer, Feuer«,
riefen die unglücklichen Kranken, denen die Kälte unter die Decken drang. Hatteras sprach nach einer kleinen Pause mit ruhigem Ton.
»Wenn wir unser Schiff zerstören, wie kommen wir wieder nach England?«
»Mein Herr«, erwiderte Johnson, »man könnte vielleicht ohne Nachteil die weniger nutzbaren Teile verbrennen, das Plattbord, die Geländer.«
»Es blieben uns immer noch die Schaluppen«, fuhr Shenton fort. »Und dann, wer hinderte uns, ein anderes, kleineres aus den Trümmern des Alten zu zimmern?«
»Niemals«, erwiderte Hatteras.
»Aber«, riefen mehrere Matrosen laut. »Wir haben Weingeist in großer Menge«, erwiderte Hatteras. »Den verbrennt bis zum letzten Tropfen.«
»Nun, Weingeist geht an«, erwiderte Johnson mit geheucheltem Vertrauen.
Und mit breiten Dochten, die man mit dieser Flüssigkeit tränkte und in den Ofen steckte, vermochte man die Temperatur des Saales um einige Grad zu erhöhen. Während der folgenden Tage schlug der Wind um. Das Thermometer stieg wieder. Der Schnee wirbelte in minder strenger Luft. Einige der Leute konnten in den nicht so feuchten Tagesstunden das Schiff verlassen. Aber Augenleiden und Skorbut hielten die meisten derselben an Bord. Zudem waren weder Jagd noch Fischfang möglich. Übrigens war es nur eine Unterbrechung der argen Kälte, und als am 25. der Wind unversehens wieder umschlug, gefror das Quecksilber abermals. Man griff zum Weingeist-Thermometer, da die Flüssigkeit in diesem auch bei ärgster Kälte nicht gefriert. Der Doktor fand mit Schrecken 52 Grad unter Null. Eine Kälte, die kaum jemals Menschen zu bestehen hatten. Das Eis verbreitete sich in langen, trüben Spiegeln auf dem Fußboden. Dichter Nebel durchdrang den Saal. Die Feuchtigkeit sank als dichter Schnee nieder, man konnte sich nicht mehr sehen. Im menschlichen Körper zog sich die Wärme von den äußeren Teilen zurück. Füße und Hände wurden blau, der Kopf war wie mit eisernem Reif umspannt und der verwirrte Gedanke nahte dem Wahnsinn. Erschreckliches Symptom, die Zunge vermochte nicht mehr ein Wort deutlich hervorzubringen. Seit dem Tage, da man Hatteras drohte, sein Schiff zu verbrennen, trieb er sich stundenlang auf dem Verdeck herum, dasselbe zu überwachen, zu hüten. Dies Holz war ihm so wert wie sein eigen Fleisch. Hieb man ein Stück davon ab, so schnitt man ihm ein Glied vom Leibe. Mit der Waffe in der Hand hielt er Wache, unempfindlich gegen Kälte, Schnee, Eis. Seine Kleider wurden steif, als stecke er in einem Panzer von Granit. Duck verstand ihn und leistete ihm Gesellschaft mit Bellen und Heulen. Doch am 25. Dezember, als er in den gemeinschaftlichen Saal hinabkam, nahm der Doktor den Rest seiner Energie zusammen und ging stracks auf ihn zu.
»Hatteras«, sprach er, »wir kommen um aus Mangel an Feuer.«
»Niemals«, sagte Hatteras, der wohl wusste, worauf er abzielte.
»Es ist dringend nötig«, fuhr der Doktor leise fort.
»Niemals«, fuhr Hatteras mit Nachdruck fort, »ich gebe nie meine Einwilligung dazu.« »Tu man's wider meinen Willen, wenn man will.« Damit war Freiheit zu handeln gegeben. Johnson und Bell stürzten aufs Verdeck. Hatteras hörte das Holz seiner Brigg unter Beilhieben krachen. Es traten ihm Tränen in die Augen. Es war eben Weihnachten, das Familienfest, in England die Kinderfreude um den grünen Baum herum. Hier aber Schmerz, Verzweiflung, Jammer im höchsten Grad und zum Weihnachtsscheit diese Stücke Holz von dem in eisiger Zone verlorenen Schiffe. Inzwischen kam infolge des Feuers den Matrosen Empfindung und Geisteskraft wieder. Heißer Tee oder Kaffee bewirkten augenblickliches Wohlbehagen, und die Hoffnung haftet so fest im Geist, dass man wieder Hoffnung fasste. Mit solchen Gegensätzen schloss dieses unselige Jahr 1860, dessen vorzeitiger Winter die kühnen Pläne Hatteras vereitelte. Gerade der 1. Januar 1861 sollte sich durch eine unerwartete Entdeckung auszeichnen. Es war etwas weniger kalt. Der Doktor hatte seine Studien wieder aufgenommen und las die Berichte Sir Edward Belchers über seine Expedition in die Polarmeere. Plötzlich traf er mit Erstaunen auf eine bisher nicht bemerkte Stelle. Er las sie wiederholt. Sie war nicht misszuverstehen. Sir Edward Belcher erzählte, er habe am Ende des Kanals der Königin wichtige Spuren eines Aufenthalts von Menschen entdeckt. Es sind, sagte er, Reste von Wohnungen, die weit besser sind als alles, was man den herumstreifenden Eskimo-Stämmen zuschreiben kann. Ihre Wände stehen fest im tief aufgegrabenen Boden, der mit schönem Kies bedeckte Fußboden im Innern war gepflastert. Gebeine von Rentieren, Seekühen, Robben sieht man da in Menge. Wir trafen auch Kohlen an. Bei diesen letzten Worten kam dem Doktor ein Gedanke. Er nahm sein Buch und teilte es Hatteras mit.
»Kohlen«, rief dieser aus.
»Ja, Hatteras, Kohlen, das will heißen unsere Rettung.«
»Kohlen? An dieser unbewohnten Küste?« fuhr Hatteras fort. »Nein, das ist nicht möglich.« »Weshalb daran zweifeln, Hatteras? Belcher hätte von so einer Tatsache nicht gesprochen, ohne mit eigenen Augen gesehen zu haben.«
»Nun, demnach, Doktor?«
»Wir sind keine 100 Meilen von der Küste entfernt, wo Belcher die Kohlen sah. Was will ein Ausflug von 100 Meilen bedeuten? Nichts. Man hat oft übers Eis hin weit größere Untersuchungsfahrten und bei ebenso hoher Kälte gemacht. Also wollen wir uns auf den Weg machen, Kapitän.«
»Wir wollen hin«, rief Hatteras, der sich schnell entschloss und mit seiner beweglichen Fantasie darin Aussicht auf Rettung erblickte. Johnson wurde sogleich von diesem Entschluss in Kenntnis gesetzt und billigte ganz das Vorhaben. Er teilte es seinen Kameraden mit, die einen nahmen es beifällig auf, die anderen mit Gleichgültigkeit.
»Kohlen an jenen Küsten«, sagte Wall aus seinem Schmerzenslager heraus.
»Lassen wir sie nur gewähren«, erwiderte Shandon geheimnisvoll. Aber ehe noch die Vorbereitungen zur Reise gemacht wurden, fand Hatteras für gut, die Lage des Forward aufs Genaueste festzustellen. Die Wichtigkeit dieser Berechnung ist leicht erklärlich und weshalb man diese Lage mathematisch genau kennen musste. War man einmal vom Schiff entfernt, so konnte man es ohne sehr genaue Angaben nicht wiederfinden. Hatteras begab sich also aufs Verdeck und nahm zu verschiedenen Malen mehrere Mondabstände und die Meridianhöhe der hauptsächlichen Sterne auf. Diese Beobachtungen boten ernstliche Schwierigkeiten dar, denn bei dieser niederen Temperatur wurden die Spiegel der Instrumente von Hatteras Atem mit einer Eisschicht bedeckt. Doch gelang es ihm, sehr genaue Grundlagen für seine Berechnungen zu gewinnen, und er kam in den Saal zurück, seine Rechnung anzustellen. Als er damit fertig war, richtete er mit Staunen den Kopf auf, nahm seine Karte, notierte sein Ergebnis und sah den Doktor an.
»Nun?«, fragte dieser. »Unter welcher Breite befanden wir uns beim Anfang unseres Winterlagers?«
»Unter 78 Grad 50 Minuten Breite und 95 Grad 35 Minuten Länge, gerade am Kältepol.«
»Dann«, fügte Hatteras leise bei, »treibt unser Eisfeld.
Wir befinden uns eben 2 Grad weiter nördlich und weit nach Westen, wenigstens 300 Meilen von ihrer Kohlenniederlage entfernt.«
»Und diese Unglücklichen wissen's nicht«, rief der Doktor.
»Stille«, sagte Hatteras und hielt den Finger auf seine Lippen.